Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück nach einer doch etwas längeren Pause, ein bisschen Sommerpause, und deshalb nutzen wir das Ganze, um einfach mal so ein bisschen aufzuräumen. Nämlich das, was hängen geblieben ist, leider unsere Le Mans-Folge kaputt gegangen. Eineinhalb Stunden lang Analyse, leider irgendwie durch OBS, unserem Aufnahmesystem, durchgegangen. Deshalb bitten wir da nochmal den Entschuldigung dran. Mich selber ärgert es am allermeisten und deshalb die Sommerpause dort so ein wenig, ich sage jetzt mal schon, etwas schneller gekommen. Aber wir reden über das, was passiert ist, greifen jetzt nicht mehr so viel vom 24-Stunden-Rennen von Spa auf. Das war auf jeden Fall mal eine sehr, sehr starke Leistung von der Porsche-Mannschaft, die sich dort durchgesetzt hat. Ricardo Feller, Thomas Breining und Bastian Buß mit dem Sieg für die Stuttgarter, Auer, Stolz und Mauro Engel auf 2 und Rovera Mosca und Niklas Nielsen, die Ferraris, die ja über das Wochenende dominiert haben, konnten den Anspruch in Anführungszeichen nicht ganz so, zumindest in einen Sieg ummünzen. Das nur nochmal ein wenig als Reminder. Wir sprechen so ein bisschen über die DTM, über so ein bisschen das BOP-Desaster ist es nicht, aber so ein bisschen BOP-Ärger, den Porsche und gerade dann auch in letzter Zeit BMW ausgesprochen hat. Wir blicken ein wenig schon auf die nächste Saison, nämlich auf die Corvette Z06 GT3R-Version, nämlich sie soll jetzt dann in der nächsten Saison ein Evo-Paket bekommen, was dann auch beim 24-Stunden-Rennen von Daytona debütieren wird und möglicherweise mehr auch in Europa Gesicht zeigen kann. Genauso auch blicken wir auf die WEC. Dort 2 Rennen gewonnen von Toyota, 2 Rennen gewonnen von BMW. Und die Münchner, die tragen ein wenig natürlich Blick auf die Meisterschaft. Knapp ja Le Mans verpasst den Sieg. Und mit dem Sieg jetzt in Sao Paulo meldet man auf jeden Fall Ambitionen zur Weltmeisterschaft aus München an. Das jetzt hier in den nächsten Minuten, hier in der neuesten Folge des GT Talks. Und wir starten mit der DTM, was ja jetzt auch wieder am Wochenende mit dabei ist, nämlich mit dem Rennen aus Oschersleben blicken wir auch dann gleich nochmal drauf. Blicken wir aber erstmal auf die BOP. Dort sprechen Marco Wittmann und Thomas Breining ein wenig darüber, dass die Balance of Performance der aktuellen Saison nicht allzu gut ist. Die Reifentaktik bei BMW war ja dementsprechend jetzt auch nicht die allerbeste, lag ja natürlich aufgrund der Situation für Marco Wittmann am Samstag ja auch dazu, dass die angeschlagene Reifen da dann auch gewechselt werden musste. Sagte ja bei den Kollegen von RAN, Pro7 ja auch, ich glaube, wir haben alles gegeben, mal wieder maximiert, sagte er nach seinem Platz 10 am Sonntag. Aber weiter hieß es dann, meiner Meinung nach muss es jetzt drastische Konsequenzen geben, weil hier künstlich eingegriffen wird und wieder extrem langsam gemacht werden. Es sind jetzt 4 Rennen, sagte er. Wir hatten auch am Lausitzring eigentlich keine Chance, mussten von hinten starten, jetzt schon wieder. Gleichzeitig seien aber manche Rivalen auch 4-mal in der Lage gewesen, nämlich maximale Punkte mitzunehmen, wodurch natürlich in der Meisterschaft viele davon schwimmen. Weiter sagte er, wir sind hier mit 7 Punkten Rückstand angekommen, sagte Wittmann, ihr könnt selbst nachschauen, wie viel Rückstand wir jetzt haben. Nämlich der Rückstand ist nach diesem Wochenende, nämlich nach dem Norrisring in Richtung Oschersleben, auf 40 Punkte angewachsen. Der auf Platz 5 liegende Franke versteht deshalb nicht, warum bei den beiden BOP-Änderungen am Samstag nach dem Qualifying und nach dem Rennen nur geringfügig mehr Laderuck erhielt. Am Sonntag wurde das Fahrzeug auch um 10 Kilo erleichtert. So katastrophal sind aktuell die BMW-Startplätze. Am Samstag Kelvin van der Linde am Norrisring 17. und 18. mit seinem Qualifying, also Kelvin van der Linde und Wittmann 17., 18. und am Sonntag Wittmann von Rang 18, dort Kelvin van der Linde nicht gestartet aufgrund seines Crashs am Vortag. also in gewisser Weise immer relativ weit hinten, was bei der Konkurrenz für Verwunderung sorgt. Whitman verzichtete im Nürburgring am Freitag ja komplett auf eine Qualifying-Situation und Simulation, und das, obwohl das Überholen auf dem Startkurs ja schwierig ist. Deshalb war das so ein bisschen ein Trick, den man dort angewandt hatte, weil man hat ja eh gesagt, dass man jetzt nicht unbedingt so stark unterwegs ist. So ein bisschen verstärkt das natürlich auch das, was Porsche hat, nämlich man verliert in der Bremsphase mit den neuen Reifen nicht mehr so rasch an Bodenhaftung, sagte man selber, aber bei den Reifentests hatte Manta ja Probleme. Man wollte mit den Wechseln ja diese verhindern, aber aus Kreisen, auch von motorsporttotal.com, die unsere bestätigen, ist es, dass es ja im Reifentest von Vallelunga Anfang März sehr große Probleme gab, als unterschiedliche Reifentypen ausprobiert worden sind, um die finale Spezifikation der DTM ja festzulegen. Dabei soll es ja sogar zu Schäden an den Hinterreifen gekommen sein, weshalb Manta ja die vorgeschriebenen Runs abbrechen musste. Das waren die des DHG-Reifens, die dort die Beibehaltung hieben. Aber wie gesagt, das war dann in gewisser Weise Grund, warum es jetzt wohl bei Manta nicht läuft. Die Vorgängerreifen, man habe das dort natürlich auch maximiert. Ich meine, klar, man möchte jetzt in gewisser Weise keine Teams bevorteilen. Man will mit diesen neuen Reifen natürlich auch Pirelli als Reifensponsor ein bisschen ins Rampenlicht bringen. Aber natürlich auch das Thema Testbeschränkung ist eins, was ja nochmal etwas schwieriger gemacht worden ist, während der Saison Fortschritte zu machen. Aber man will jetzt bei Manta diesen Joker-Test-Tag benutzen, um auch nochmal weiterhin mehr und näher nochmal an die Spitze zu bringen. Das Porsche Top Team nutzt dann und nutzte am 14. Juli, also vor gut einer Woche, dann auf dem Nürburgring eben diesen einen Test-Joker, den man dann noch hat als Testtag, und das dann eben mit dabei zu sein, wo das dann kontrolliert wird. Die Bedingungen waren sehr wechselhaft dort, nämlich heiß und trocken, und Nachmittag gab es ein bisschen Regenschauer. Also ist die Frage, wie gesagt, ob man ab jetzt am kommenden Wochenende einen Schritt machen kann. Der Kurs von Oschersleben auf dem kommenden Wochenende sollte aber dem Porsche definitiv liegen. Sieht bei BMW ja sicherlich ein wenig anders aus. Blicken wir mal auf das DTM-Wochenende von Oschersleben, um das Thema BOP nicht vielleicht allzu groß werden zu lassen. Klar, es gibt viel Diskussion, aber ja, ist halt ein schwieriges Thema. Gewisserweise muss halt gleichwertig sein, dass Porsche und BMW sich dementsprechend beschweren. Kann ich aber durchaus verstehen, denn die, ich sage jetzt mal, Leistung von denen waren immer sehr, sehr schwankend, und das meistens schwankend eher dann auch im schlechteren Bereich. Deshalb, ja, muss man eben schauen, wie es dort so wird. Schauen wir erstmal auf den Zeitplan. 11 Uhr gibt es dann am Freitag das Training 1 und Training 2 15:35, Samstag wie gewohnt Zeittraining um Viertel vor 10, 9:45 Uhr, und das Rennen, wenn es geplant stattfindet und da nichts dazwischen kommt, 13:30 Uhr. Dieses Jahr ja nicht so viel Rahmenprogramm mit dabei, zum Beispiel ADAC GT4 Germany ist mit dabei und der Tourenwagen Junior Cup, die VW Ups, die dort unterwegs sind, aber tatsächlich kein Porsche Carrera Cup oder sonstiges. Das wird dann doch eher, ja, interessant, wie man sich dann die Zeit zwischen 10:20 Uhr und 13:30 Uhr begnügen kann. Es gibt zwar die DTM Classic Show Einlage, aber wird schon sehr schwierig werden. Dann Sonntag 9:25 Uhr, und das Rennen, wie gesagt, der DTM um 13:30 Uhr, blicken dann nächste Woche auch auf die GT4 Germany dann mit zurück. Die haben ja ihr Saisonstart ja auch gerade erst hinter sich. Schauen auf die Wertung der Fahrer aktuell. Ja, Niki Thiem vorne mit 9 Punkten Vorsprung vor Maro Engel und Lukas Auer, der mit 11 Punkten zurückliegt. Wie gesagt, dann eine größere Lücke geklafft worden ist. Matteo Caroli mit dessen 35 Punkten zurück und Marco Wittmann, schon angesprochen, mit 40 Punkten Rückstand auf die Führung. Wie gesagt, hat ja auch schon gute Podiums oder gute Plätze auch auf dem Podium eingefahren. Aber ich sag mal so, die letzten Platzierungen und Punkte waren jetzt nicht dementsprechend. Krass, dass es auch bei Matteo Caroli Da war es entweder ein perfektes Rennen, also Platz 1 und Platz 1 auch im Rennen, also Quali, Pole und Rennen vorne mit dabei, oder tatsächlich dann die ganz niedrigen Punkte. Sind mal gespannt, wie es wird. Gucken so ein bisschen auf die Strecke. Ferrari, also McLaren sollte das Ganze so ein bisschen entgegenkommen, als auch Porsche, Mercedes, überraschenderweise auch immer die letzten Jahre ziemlich gut unterwegs gewesen. Aston Martin und BMW sowie auch Ford, ja, das wird dann doch eher etwas schwieriger für sie, obwohl viel Newtonmeter bei Ford aus den Kurven, das sollte dann zumindest sehr viel Anschub aus diesen Engpassagen geben. Wichtig ist das Qualifying, denn auch hier heißt es, überholen wird dann doch eher schwierig. Also entweder Qualifying gut ausschauen oder bei den Boxenstopps. Das haben wie gesagt Samstag und Sonntag. Samstag das Rennen mit einem Boxenstopp, Sonntag das Rennen mit dessen zwei. Blicken dann natürlich noch auf die Situation und auf die gesundheitliche Lage von Calvin van der Linde als auch von Maximilian Paul. Das Team wird man eben nicht an den Start bringen. Also ohne zweites Auto wird man dort an den Start gehen bei Grasser Racing. So wird nur Mirko Bortoluzzi hier an den Start gehen und Maximilian Paul wird zu Hause bleiben. Das Team mit seinem verletzten Dresdner wird damit dann eben nicht dabei sein. Auch das zweite Auto, wie gesagt, wird nicht rechtzeitig fertig. Deshalb hätte man auch einen Piloten gefunden. Das hat man auch gerade kommuniziert von Gottfried Kasser. Aber wie gesagt, man hat das Auto nicht rechtzeitig wieder in Schuss gebracht. Ein Ersatzauto für das Team heißt auch in gewisser Weise, dass das ja dann auch die aktuelle Situation nicht unbedingt verbessert, auch im Thema bei Grasser Racing. Hingegen spulte Calvin van der Linde beim Test in Oschersleben schon viele Runden ab. Ich freue mich wahnsinnig, wieder im Rennauto zu sitzen. Das hat er bei den Kollegen von ran.de auf Instagram mitgeteilt und das eben auch beim offiziellen oder beim einzigen Joker-Testtag neben den offiziellen Test waren dann auch zum Beispiel mit dabei Marco Wittmann, als auch die Dörr McLaren von Ben Dörr und Timo Glock. Dort hat Calvin van der Linde sein Comeback dann auch nach dem Horrorcrash 11 Tage nach dessen dann auch wieder geschafft. Dann blicken wir auf die European Le Mans Series, denn es gibt sich eine interessante Option für HRT, nämlich seine Machenschaften und seine, ich sage es mal, Partnerschaft mit Ford, nämlich zu erweitern. Das Ganze nämlich in der European Le Mans Series. Man wird nämlich mit dem Mustang einiges ja, eruieren mit der Ford-Mannschaft. 18 Monate steht man jetzt eben schon in Bereitschaft. Und die GT World Challenge Europe, DTM, GT Masters stehen ja schon mit dabei, auch in Selected, also in ausgewählten IGTC-Runden ist man mit dabei und man plant wohl. Zumindest ist es laut Sportscar 365 ein Thema, dass man auch in der Asian Le Mans Series mit dabei ist. Auch das zuvor war man in der European als auch in der Asian Le Mans Series unterwegs. Das dann eben noch damals unter Mercedes-AMG Flagge. Das in gewisser Weise zu Ford. Also für HRT geht es in gewisser Weise dann auch weiter mit ihrem US-Bomber. Genauso soll es für Corvette weitergehen in dem Thema 24 Stunden. Erst reden wir mit dem Z06 GT3 Evo. Der wird nämlich auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. 2027 nämlich das Ganze schon beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Nämlich Andrea Hidalgo, nämlich der Programmmanager, hat dies dort dann auch bestätigt. Das Pratt Miller Build Car, also Pratt Miller ist ja in gewisser Weise dafür verantwortlich. Vierte Saison wird man mit dabei sein mit diesen Updates. Nothing Major heißt es dort in Bezug zum aktuellen Fahrzeug. Wir haben das Auto einfach nur weiterentwickelt. Changes, die ja nicht wirklich so gravierend sein sollen. Kleine Änderungen hat man in gewisser Weise ja schon gemacht, aber die sollen eben nicht so groß sein, wie man sich vielleicht ein Evo-Modell vorstellen sollte, zumindest laut dem Programmmanager Andrea Hidalgo. Aber da sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Wie gesagt, neu homologiert werden muss das Auto dennoch trotzdem. Die Zeit in gewisser Weise spiegelt auch so ein bisschen die Halbwertszeit der Fahrzeuge wider, nämlich spätestens, dass man eigentlich nach 2 Jahren nämlich ein Evo-Paket darstellt. BMW als auch Porsche haben das ja auch schon gemacht, nämlich ihre Evo-Serie Sachen oder ihre Evo-Joker, sei es einfach mal schon gezogen, nämlich das Ganze eben im vierten Jahr, der man das Auto dann in gewisser Weise schon betreibt. Und das wird dann noch interessant werden in Richtung 24 Stunden von den Nürburgring, nämlich auch hat dort Corvette Racing Programm Manager Andrea Hidalgo seine technischen oder seine Absicht dann auch in gewisser Weise bekundet, dass man mit den Rennen auf dem Nürburgring sicherlich gerne mit dabei sein möchte. War immer so ein Thema mit, wie man die technischen Bedingungen mit angehen wird, weil auf dem Nürburgring werden ja schmalere Spoiler gefahren, hinten generell alles etwas schmaler, um eben die Geschwindigkeit nicht allzu hoch zu halten. Aber das scheint man wohl jetzt mit dem Customer Racing Team JMR Jowa Racing nämlich mit dabei zu sein. Sie haben auch in der IGTC ja schon mit dabei gewesen und deshalb hat sich jetzt in gewisser Weise ein Customer Racing Team gefunden und man will eben natürlich auch beim Thema IGTC ganz vorne mit dabei sein und das Thema wird dann auch sein, wie man in dieses Auto hineinbringen möchte, also ob man schon tatsächlich ein Vorserienmodell, also ein Test machen wird im Bereich 2026, das hat man bisher noch nicht geklärt, aber auf jeden Fall will man wohl ganz schnell die Testsmöglichkeiten Nürburgring Langstreckenserie als auch dann die 24-Stunden Qualifiers mitnehmen. Auch hat man ja Fahrer in gewisser Weise in seinem eigenen Lineup, Alexander Sims, Nicky Katzberg und das sind ja auch beides Fahrer, die eben dieses Rennen schon gewonnen haben, zumindest ja auch in gewisser Weise schon mit beteiligt waren, auch in diesem Jahr, nämlich mit Audi als auch mit Lamborghini. Also wird sich das Ganze ja auch für Corvette definitiv lohnen. Schauen wir auf die Langstreckenweltmeisterschaft. Dort zielt BMW Stay in the Fight an, nämlich für den Hypercar WM-Titel. Dort das Team mit zwei Siegen in dieser Saison schon ausgestattet. Man hat nicht den großen Coup geschafft, den man sich auch selber auf die Fahne geschrieben hat mit dem Sieg in Le Mans. Aber dennoch muss man sagen, dass das Rennen und die Rennen, die man gefahren ist, bisher immer sehr, sehr gut aus Sicht von BMW gelaufen sind. Man hat die alten Probleme, in Anführungszeichen, die man ja auch bisher noch hatte, wirklich stark mit ausgeräumt. Das ist das dritte Mal hintereinander, dass man auf dem Podium steht. Vor allen Dingen zwei Siege, die man in den letzten vier Rennen dort gemacht hat. Die restlichen Siege gingen übrigens an Toyota. Auch hat man ja beim Thema Rennglück ein wenig Pech gehabt in Le Mans, hingegen in Sao Paulo. Toyota nicht allzu gut ausgeschaut, muss man ehrlicherweise sagen. Dort hat man kräftig an Boden auf jeden Fall mal eingebüßt. Schauen wir auf jeden Fall mal auf die Fahrerwertung. René Rast, Robin Freins, die das Rennen ja nicht gewonnen haben, aber auf jeden Fall mal gut in den Punkten gelandet sind. Ja, vier Punkte gab es am Ende dann doch noch nach der Strafe. Heißt also in gewisser Weise auch nach dem Nuller von Kamui Kobayashi, Mike Conway und Nick De Vries ist es Gleichstand. Das Ding ist, man hat in Spa gewonnen. Man hat mit Kamui Kobayashi, Mike Conway und Nick De Vries, man hat das Rennen in Le Mans ja gewinnen können, das auf jeden Fall, aber in gewisser Weise die Nuller, die zählen ja, also das bessere Durchschnittsergebnis, in Anführungszeichen, deshalb ist ja dort dann das Thema René Rast, Robin Freins ein besseres auf jeden Fall mal zuzuschreiben. Schellen van der Linde, der ja das Rennen von Imola verpasst hat, ist auf der 3, also 10 Punkte zurück. Das sind nämlich die 10 Punkte, die Rast und Freins eben eingefahren haben. Aber auf jeden Fall wird es ja mal sicherlich zwischen denen entschieden werden. Auch so ein bisschen zurückgekämpft haben sich Kevin Magnus und Raffaele Marcello. 50 Punkte hat man jetzt nach dem Ausfall von Le Mans. Natürlich einiges am Boden verloren, aber man überlege, Platz 2 in Spa, als auch dann jetzt der Sieg in Sao Paulo und man hat ja auch erst gerade mal in Anführungszeichen Halbzeit in der Langstreckenweltmeisterschaft. Es kommt Circuit of the Americas, es kommt Fuji, es kommt Katar und es kommt Bahrain. Jetzt ist natürlich die Frage, Katar und Bahrain, wie es ausschaut, wird man das Ganze dann in Europa dann beenden. Monza als auch eine spanische Strecke, nämlich Barcelona, hat sich dort angeboten, dann dort Platz zu machen, beziehungsweise dann den Platz zu übernehmen. Aber wie gesagt, das Thema Langstrecken-Weltmeisterschaft und das Thema Titel in der Fahrer- als auch in der Herstellerwertung stehen dort ganz, ganz groß im Vordergrund bei BMW. Warum denn auch? Also man hat in gewisser Weise lange mit sich gekämpft, dass man überhaupt gut und konkurrenzfähig in irgendeiner Weise ist. Jetzt gewinnt man und das sogar nicht mal einmal irgendwie in Anführungszeichen durch Glück. Spa war auf jeden Fall strategisch sehr, sehr stark gefahren. Aber in Sao Paulo war es ein Rennen ohne Safety Car, ohne Größeunterbrechung. Und das war eben sehr, sehr stark. 5 Punkte sind es in der Herstellerwertung und das ist sicherlich auch etwas, was man dort beim Team WRT im Blick haben wird. Und nochmal so ein sehr, sehr schlechtes Wochenende darf sich Toyota dann auf definitiv nicht mehr erlauben. Das in gewisser Weise dann zur WEC. Ja, und das muss man sagen, war es eigentlich auch schon wieder, zumindest das, was an Newslage neu reingekommen ist. Wir schauen natürlich in der nächsten Woche verstärkt auf die DTM, schauen auf jeden Fall auch verstärkt auf die Nürburgring Langstreckenserie, die dann ja auch zurückkommt aus ihrer Sommerpause. Und das wird definitiv ein spannender Schlussstrich oder in Richtung Schlussstrich der Saison 2026. Ich meine, man haben noch viele Rennen vor sich, aber man bewegt sich, ja, so blöd klingt, eher dann schon fast im Finale als noch gerade zum Anfang. Wir sind genau in der Mitte und da freuen wir uns drauf. Und ich freue mich wieder, wenn ihr zahlreich wieder dabei seid, auch beim nächsten Mal nach der Sommerpause. Wir sind wieder jetzt dabei, auf jeden Fall, um die Saison weiterhin stark anzugehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.